Aber es sind auch so, dass ich keine drei Punkte habe, sondern heute habe ich 6 Tipps. Okay, und hier habe ich eine Uhr, damit ich gucken kann, wie spät es ist. Und die hat aber einer liegen gelassen. Das ist so eine Damenarmbanduhr, so mit so einem Stretch-Ding. Wenn das jemand gehört oder wenn ihr wisst, dass jemand diese Art von Uhr vermisst, dann sprecht mich einfach an. Okay, ja, der Paulus hat 2 Briefe an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben. Oder sagen wir mal, wir haben 2 Briefe, die uns überliefert worden sind. Vielleicht hat er noch viele andere an die geschrieben. Und dieser erste Brief, aus dem der Predigttext stammt, ist vermutlich auch der älteste Brief, den wir von Paulus überhaupt haben. Thessalonich war eine sehr bedeutende Handelsstadt. Und die war gegründet worden im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt und wurde genannt nach der Schwester Alexanders des Großen. Und nach der Schlacht und dem Sieg über die Thessaler wurde das ganze Ding Thessaloniki genannt, also der Sieg über die Thessaler. Und so hieß die Schwester. Okay, und um zu sehen, wo das ist, habe ich eine Karte. Da seht ihr Thessaloniki. Wenn ihr einen Augenblick drauf guckt, werdet ihr sehen, falls ihr es nicht schon sofort genau gesehen habt. Diese Stadt war eine relativ bedeutende Stadt. Das lag daran, dass es einerseits eine Stadt war, die einen großen Hafen hatte, aber andererseits, dass sie sozusagen an einer ganz, ganz wichtigen Strecke lag, nämlich an der Via Egnatia. Man denkt ja immer, dass Europa zusammengewachsen ist, seitdem wir die EU haben. Aber was die Römer damals in ihrer Zeit um das Mittelmeer herum aufgebaut haben, da können sich die EU sicherlich manches von abschneiden. Und allein die Qualität der Straßen der Römer war bemerkenswert. Da sieht es in Baden-Württemberg, glaube ich, mittlerweile an manchen Stellen schon ganz schön schlapp aus, zumindest auf den Fahrradwegen. Und diese Via Egnatia, die ihr dort rot eingezeichnet seht, war also eine Ost-West-Verbindung, die sozusagen über die Verlängerung der Via Appia rüberging in den Osten bis hin nach Byzantinum und von daher konnte man noch weitere Connections knüpfen bis in Asien hinein. Und all die wichtigen Waren, die feinen, tollen Sachen, die die Römer so haben wollten, die wurden auf dieser Straße gebracht. Und diese Straße ging halt durch Thessaloniki, wo man von dort aus auch die Sachen nochmal per Schiff verladen konnte. Und so kam es, dass Thessaloniki eine sehr große, eine sehr wachsende Handelsstadt war und dass diese Stadt auch einen sehr, sehr weit gestreuten Bereich hatte, in dem sie auftauchten. Es gibt sogar Spuren von Handelskontakten mit Bonn. Und Bonn ist ja wirklich nicht gerade unbedingt eine Weltstadt. Und Bonn zur Zeit des Römischen Reiches war erst recht keine außergewöhnliche Weltstadt, aber es gibt nachweisliche Kontakte, Handelskontakte von Thessaloniki bis nach Bonn. Daran kann man sehen, was für eine bedeutsame Stadt das war. Und in so einer bedeutsamen Stadt ist natürlich klar, dass Menschen aus allen Herren Ländern des damaligen Römischen Reiches und über die Grenzen hinaus sich in dieser Stadt ansiedelten und dort lebten. Und ihre Geschäfte machten und diese ganze Stadt also brummte vor vielen Sprachen, vor vielen Kulturen, vor vielen unterschiedlichen Essensgewohnheiten und natürlich auch den unterschiedlichsten Religionen. Wobei Thessaloniki, und das ist eine Besonderheit, eine Stadt war, die über die ganze Zeit sehr stark die griechische Identität behielt. Also während in ganz, ganz vielen anderen Städten des römischen Imperiums natürlich als Amtssprache römisch, also lateinisch gesprochen wurde, war Thessaloniki eine Stadt, wo griechisch die Hauptsprache war und selbst die römischen Leute mussten lernen, griechisch zu sprechen. Und eine ganz wichtige Religion in Thessaloniki war der Dionysos-Kult. Da kann man jetzt viel drüber philosophieren, wofür der Dionysos alles so stand. Lapidar würde ich sagen, das war so ein bisschen so der Partygott, weil er war nämlich der Gott für die Lebenslust. Und während man heutzutage zumindest in Deutschland unter Umständen Schwierigkeiten kriegt zwischen Party machen und Religion, weil christliche Religion und Party machen so gewisse Reibungskontakte hat, konnte man damals das miteinander verbinden. Man konnte voll religiös sein, indem man mal so richtig Party machte und so richtig mal einen abkippte. Das spiegelt sich vielleicht auch in dem Brief des Paulus wieder, aber nur vielleicht. In dieser Stadt gab es natürlich auch, wie an allen wichtigen Handelsplätzen, eine große jüdische Gemeinschaft. Und als Paulus nach Thessaloniki kam, ist er natürlich auch sofort in die jüdische Gemeinschaft gegangen, in die Synagoge am Sabbat, hat dort gepredigt, hat das Evangelium gepredigt, hat aber sofort Stress gekriegt mit den dort ansässigen Juden. Und die Gemeinde in Thessaloniki hat im Grunde genommen von ihrer Geburtsstunde an Druck gekriegt. Erstmal indirekt über die Juden, die versucht haben, diese komische Abspaltung loszuwerden. Und der Druck war so stark, dass Paulus dann relativ zügig weiterreiste auf der Via Ignatia weiter nach Borea, was man hier nicht sieht. Und die Gemeinde also verlassen musste, weil er hoffte, dass wenn er weg ist mit seinem Team, dass die Gemeinde, die junge, neue gegründete Gemeinde nicht so viel Druck hat. Und jetzt seid ihr so ein bisschen eingestimmt, wie das so ist in Thessalonich. Und jetzt lese ich euch vom Ende des ersten Thessalonicher Briefes etwas vor. Eine Position, wo in der Tradition des Paulus immer so rundherum Tipps kommen, Lifehacks für, wie man so sein christliches Leben leben könnte, sollte. Wir ermahnen euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Okay, 6 Tipps. Der erste Tipp, ordentliches Leben. Da steht also, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Das hätte mich jetzt als Jugendlichen ein bisschen kribbelig gemacht. Weil was bedeutet ordentlich? Ist das die Legitimation, mal schnell ins Kinderzimmer zu gehen und zu sagen, schon Paulus hat gesagt, so ein Kinderzimmer ist nicht möglich? Es ist ein sehr weitläufiger Begriff, ne, zu sagen, also unordentliches Leben sollte man nicht fühlen. Und wie sieht das aus? Keine langen Haare, keine Bärte, keine Rockmusik oder Piercing und Tattoo geht gar nicht. Welche Ordnung ist da überhaupt mit gemeint? Die bürgerliche Ordnung, die Ordnung, die allgemein so in einer bestimmten Kultur verbreitet ist. Auch das kann ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Denn jede Kultur hat ihre eigene Ordnung. In der Basisbibel findet man diesen Satz übersetzt, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Das ist jetzt sehr gewagt. Aber es ist gar nicht so dumm, weil eine Interpretation, die versucht, ein bisschen sich loszulösen von der griechischen oder der antiken Spießigkeit, ist die, dass dieser erste Brief des Paulus ja noch in einer Zeit geschrieben worden ist, wo die meisten Christen und sicherlich auch die Christen in Thessalonich davon ausgingen, dass in den nächsten 2-3 Jahren Jesus wiederkommt. Und unter diesem Druck, unter diesem Eindruck, dass Jesus wiederkommt, macht es doch gar keinen Sinn mehr, an der Karriere zu bauen, noch weiter sein Geschäftsimperium aufzurüsten, sondern da macht es doch eigentlich Sinn, es so zu machen, wie die Urgemeinde in Jerusalem, alles zu verkaufen und sich ganz auf den Herrn zu konzentrieren. Und das übliche bürgerliche, alltägliche Leben, was man vorher gelebt hat, wie auch die Normen so waren, einfach vollkommen beiseite lässt, weil man sagt, ich warte auf Größeres. Auf den Herrn Jesus. Ist eine Möglichkeit, wie man das interpretieren kann. Da kann man aber sehen, dass schon da die Sache sich mit Paulus beißt, weil Paulus in dem Thessalonicher Brief auch ganz deutlich macht, er ist der Missionar, er nimmt sich Zeit, um Gemeinden zu gründen und gleichzeitig geht er aber arbeiten, um diese Gemeindemission zu finanzieren, selbst zu finanzieren. Das heißt, Paulus selber hätte ja sagen können, hey Leute, ich mache ganz auf Jesus und ihr müsst mich zahlen. Aber nein, Paulus hat sozusagen versucht, beides miteinander zu kombinieren. Und vielleicht aus dieser Sicht heraus sagt Paulus, passt bitte auf die unordentlichen Leute auf. Weil es ist natürlich klar, wenn man jetzt ironisch gesprochen, wenn ganz alle Leute einer Gemeinde, die zusammenleben, aufhören zu arbeiten und sich nur auf den Herrn konzentrieren, wer macht dann noch irgendwas? Irgendwie muss ja irgendwas getan werden. Von daher, so verstehe ich das in diesem Kontext, sagt Paulus, es ist super, wenn ihr euch auf den Herrn konzentriert, aber ihr müsst auch gucken, dass ihr euer Leben regelt. Wie ist das heutzutage? Weil denke, die meisten von uns sind gar nicht so von der Naherwartung geprägt. Wie könnte man diesen Satz heutzutage verstehen? Ich möchte diesen Tipp ein bisschen umformulieren. Wir haben manchmal die Versuchung, dass wir uns ganz auf Gott konzentrieren wollen, das sagen wir, und dabei ein paar alltägliche Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten, die wir haben, einfach beiseite schieben, weil wir sagen, dafür konzentriere ich mich ja ganz auf den Herrn. Zum Beispiel, ich habe das als Jugendlicher gemacht, indem ich gesagt habe, ich konzentriere mich ganz auf den Herrn, ich könnte sonntagmorgens Latein lernen, aber ich könnte auch in den Gottesdienst gehen und du weißt, das heißt in den 10 Geboten, dass du den Feiertag heiligen sollst. Also gehe ich in den Gottesdienst und Gott muss sich darum kümmern, dass mein Latein irgendwie Montagmorgen in der Klausur stimmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir hat es nicht geklappt so richtig. Also Latein hat nie richtig gut funktioniert. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, dass wir sozusagen die Verantwortung, die wir in unserem Leben haben, nehmen. Natürlich im Gebet mit Gott durchtragen und Gott bitten, dass er uns hilft, aber wir müssen letzten Endes für unser Leben aufstehen und unser Leben so gestalten, wie wir es für richtig halten. Okay, erster Tipp, die Sache mit dem ordentlichen Leben. Das zweite, keine Rache. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt. Es ist so, dass im Zentrum der christlichen Religion steht der Gedanke der Vergebung. Das kommt in unserem zentralen Gebet, dem Vater unser, vor. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das kommt in unserem Bekenntnis vor. Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Gott, der uns vergibt. Wir müssen uns nicht selber rechtfertigen, sondern Gott vergibt uns. Und dieser zentrale Gedanke hat automatisch die Auswirkung, dass wenn uns vergeben ist und wenn Gott uns nichts Böses nachträgt und sich an uns rächt, dann sollen wir das auch nicht und sollen das weitergeben. Und damit das ganz klar ist, sagt Paulus einander und allen. Also nicht nur freundlich sein und sich nicht rächen an den eigenen Gemeindegliedern, sondern auch an den anderen Menschen. Das ist, denke ich, ein sehr simpler Tipp, der sich mit einer vollkommenen Alltäglichkeit abgibt. Aber es ist meiner Meinung nach ein Tipp, der ganz, ganz wichtig ist. Weil nämlich der Zusammenhalt zerstört wird, wenn man irgendwie seine eigenen Rachegelüste fährt, egal wie unterschwellig und wie verkleidet man das Ganze macht. Und gerade der Zusammenhalt war zum Beispiel für die Gemeinde in Thessalonich wichtig, da sie ja von Anfang an Druck von außen bekam. Wenn da die Leute noch angefangen hätten, innerhalb der Gemeinde gegenseitig zu intrigieren, dann wäre die ganze Gemeinde auseinandergeflogen. Deswegen sagt Paulus, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Der dritte Tipp, beten, insbesondere danken. Paulus sieht das Gebet als eine ganz wichtige Aufgabe. Und er möchte, dass wir irgendwie den ganzen Tag beten. Das kann man unterschiedlich sich vorstellen. Da Paulus ja vorher gesagt hat, wir sollen ein ordentliches Leben führen, bedeutet es wahrscheinlich nicht, wir sollen 24 Stunden dem Herrn das Gebet, unserem Herrn in Gebet dienen, sondern das heißt, wir sollen beides miteinander verweben. Unser Leben, unseren Alltag und das Gebet. Wie wir das machen, gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt Leute, die haben so Stundengebete, wie es zum Beispiel auch in den Klöstern war. Es gibt Leute, die stellen sich am Handy die Uhr, dass es alle 2 Stunden bimmelt und dann versuchen sie für 5 Minuten zu beten. Wie ihr das löst, ist eine andere Sache. Aber Paulus sieht das als wichtige Aufgabe, regelmäßig zu beten, dass der ganze Tag vom Gebet durchdrungen ist. Und dabei betont er, dass das Danken ganz wichtig ist. Ich habe neulich einen Kabarettisten gesehen, Nico Semrott. Das ist so ein Typ, der so ziemlich depressiv in so einem Pulli rüberkommt. Und sein momentanes Programm heißt, Freude ist ein Mangel an Information. Das ist, finde ich, ja, schon ziemlich depressiv. Kann man sich drüber streiten, aber manchmal empfinde ich das auch so. Aber man könnte jetzt mit Paulus sozusagen sagen, rumjammern ist ein Mangeln an Dankbarkeit. Wenn wir nicht darüber nachdenken, wofür wir dankbar sein können, dann fällt uns auch nichts ein, was in unserem Leben positiv ist, und dann fällt es uns schwer, Gott zu loben. Aber wenn wir mal anfangen zu überlegen, wofür kann ich dankbar sein, dann kann uns auch die Möglichkeit, können wir auch eine Möglichkeit finden, wirklich Gott zu loben. Der nächste Punkt, Umgang mit dem Heiligen Geist. In vielen Gemeinden ist der Umgang mit dem Heiligen Geist schwierig gewesen im Neuen Testament. Und ich glaube, das ist bis zur heutigen Zeit ist das so. Deswegen gibt es da auch immer wieder irgendwelche Grabenkämpfe, wie man mit der Kraft des Heiligen Geistes umgeht, ob man den mal richtig von der Leine lässt und was alles überhaupt die Kraft des Heiligen Geistes ist. Weil eine eindeutige Eigenschaft des Heiligen Geistes durch das ganze Alte und Neue Testament hindurchzieht, ist, dass der Heilige Geist kreativ ist und nicht immer leicht einortbar ist. Und das ist einfach eine Eigenschaft von ihm. Und deswegen dort, wo neue Sachen passieren, ist oft der Heilige Geist am Werk. Das bedeutet aber, dass man auch schnell sich am Heiligen Geist stoßen kann und sagen kann, wie jetzt neue Idee oder so. Zum Beispiel Franz von Assisi, der auf einmal sagt, nee, ey, kein Besitz mehr. Wir müssen genau das Gegenteil machen von dem, wie der Papst rumläuft. Wir müssen eine neue Art von Orden gründen, einen Orden, der nichts hat. Und wir nennen uns nicht die Größten, die Besten, wir nennen uns die kleinen Brüder. Wir sind unwichtige Leute, wir wollen nicht groß und wichtig sein. Das sind Aufbrüche des Heiligen Geistes. Und das war schwierig für viele Leute, das so zu akzeptieren, dass da was Neues geschehen ist. Und Paulus formuliert das so, indem er sagt, dämpft nicht den Heiligen Geist, löscht ihn nicht aus. Das heißt, wenn es neue Aufbrüche gibt, wenn es neue Ideen gibt, wenn es mal Dinge gibt, die entgegen dem geschehen, wie ihr das sonst so gewohnt seid, dann sagt nicht sofort, das darf nicht sein. Aber denkt auch bitte darüber nach, macht das jetzt Sinn oder nicht? Passt das zu dem Handeln Gottes im Großen und Ganzen? Oder geschehen da auf einmal Dinge, die eigentlich gar nicht so passen zu dem, wie Gott sich im Alten und Neuen Testament als Summe darstellt. Und das Interessante ist, dass Paulus nicht genaue Regeln aufstellt, wie und wo und was, sondern er vertraut den Menschen in Thessalonich und sagt, prüft und das Gute behaltet. Das heißt, er gibt ihnen die Verantwortung. Wenn also in irgendeinem Kontext Leute euch kommen und sagen, das ist so und so und du musst das fressen und du hast keine andere Chance als so musst du gehorchen. Das ist meiner Meinung nach nicht so, wie Paulus an dieser Stelle umgeht, sondern Paulus sagt, prüfe und überlege selber, ist da was Gutes drin oder nicht. Und wenn es was Gutes ist, dann behalte es und wenn du da nichts Gutes drin siehst, dann lehne es erstmal ab. Mein vorletzter Tipp, das Böse meiden. Ich meine, klar, wir sollen nichts Böses tun. Das sagt ja schon Google. Ich glaube, Google ist doch, ne? Die sagen, nichts Böses tun. Don't be evil. Aber wie kann man das schaffen? Klar, keiner will oder die meisten wollen kein Böses tun. Wie kann man das schaffen? Eine Möglichkeit, die hilft, um sich ein bisschen das Böse vom Leib zu halten, ist, das Böse zu meiden. Und so beschreibt er es ja auch, wenn er sagt, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ich meine, das ist jetzt nicht das Böse, aber das ist einfach auch ein dummes Beispiel, aber es passiert mir immer wieder. Also ich möchte weniger Chips essen. Und wenn ich in einen Laden gehe und sehe da eine Tüte Chips, dann denke ich manchmal, ach, ich kaufe die und dann habe ich mal eine im Schrank und wenn irgendwann mal so ein besonderer Anlass ist, so in 3-4 Wochen oder so, dann habe ich eine Tüte Chips. Und dann kaufe ich diese Tüte Chips und stelle sie in meinen Schrank. Dann bin ich zu Hause. Und ihr werdet es nicht glauben, 10 Minuten später wird mir klar, jetzt ist der richtige Moment, eine Tüte Chips zu essen. Also, das Böse meiden würde bedeuten, warum nehme ich diese Tüte Chips überhaupt zu mir nach Hause? Wieso lasse ich die nicht einfach im Laden und soll die doch irgendein anderer Depp kaufen? Und ich glaube, das gilt für viele Dinge. Wir laden uns manchmal sozusagen die Versuchung in unser Leben ein. Und wenn wir sie dann erstmal eingeladen haben, aber hinter verschlossener Tür und ich mache die Tür nie auf, dann sind wir auf einmal total enttäuscht, wenn wir die Tür doch aufgemacht haben. Das gilt für ganz, ganz viele Dinge. Das gilt für Surfverhalten. Das gilt für Kaufverhalten. Das gilt für ganz viele Bereiche, wo wir unter Umständen unser Leben erleichtern könnten, wenn wir das Böse nicht in unser Leben einladen oder das, was wir nicht wollen, sondern wenn wir auf Distanz gehen. Ich meine, wer sein Laptop und sein Firmenhandy mit in den Urlaub nimmt, der wird es auch auspacken. Es ist einfach so. Wer ein Auto mit 300 PS kauft, wird auch mal da drauf treten wollen auf das Gaspedal. Okay, also das böse Meiden, eine Strategie, um Dinge loszuwerden. Und das Letzte, Happy Ending. Amerikanische Filme enden ja meistens mit einem Happy End, wobei mittlerweile das irgendwie aufweicht. Ich glaube, Happy End ist ein bisschen abgelutscht. Aber Happy End ist eigentlich eine Sache, die wir uns alle wünschen, dass unser Leben irgendwie ein Happy End findet. Und die Menschen in Thessalonik haben ja sozusagen als Gemeinde von Anfang an schon Druck gehabt. Und die fragen sich sicherlich, wie soll das weitergehen, wenn wir schon am Anfang Druck haben? Gibt es da noch mehr? Wird da noch mehr kommen? Wie soll das überhaupt alles weitergehen? Und klappt das alles? Und hat der Paulus wirklich recht? Und kommt Jesus wirklich wieder? Weil eigentlich hatten wir gedacht, das wäre in dem ersten Jahr unserer Existenz. Und jetzt sind wir schon im zweiten Jahr. Paulus sagt ganz deutlich, Gott wird Segen und Erfüllung geben. Auch oder gerade trotz Schwierigkeiten. Und das gilt auch für eine Gemeinde wie in Thessalonik, die einen harten Start hatte. Es wird ein positives Ende nehmen. Denn Gott wird es tun. Und mit all diesen Tipps, die in diesem Brief drinstecken, das Entscheidende ist zu sehen, es kann in eurem Leben ein Happy End geben. Wenn ihr auf Gott vertraut, wird Gott euch ein Happy End geben. Es wird vielleicht kein einfaches Happy End sein, aber Gott wird euch nicht im Regen stehen lassen. Das ist das, womit Paulus am Ende dieses Briefes, weil danach kommt nicht mehr viel, am Ende dieses Briefes die Gemeinde in Thessalonik ermutigt. Vertraut auf Gott, es hat ein gutes Ende. Jetzt singen wir ein Lied und dieses Lied heißt Come to Rest. Und das ist, glaube ich, unbekannt, ne? Neu.